Es war im Spätherbst. Meine Frau und ich gehen nach Licht in die Gemeinde. Es war die erste Geschona-Gemeinde in Hessen. Und jetzt vielleicht eine, die nicht nur kleiner wird oder klein ist. Wer weiß, wie lange sie noch lebt. Es war also nachmittags und die Gottesdienste in Licht sind um 17 Uhr. War also noch Zeit und ich bete normal für den Gottesdienst. Und da unser Prediger nur ein kleines Gehalt hat, also eine kleine Anstellung, kommen da auch immer wieder andere, in der Regel oder meistens andere, so aus den umliegenden Gemeinden. In der Regel sind es Mitarbeiter, die auch mit verkündigen. Und ich vermute, es geht hier nicht anders als mir. Denn ihr habt ja auch sehr unterschiedliche Leute, die hier vorne stehen. Und je nachdem hat man mehr oder weniger Erwartungen. Also das passiert heute mir gegenüber wahrscheinlich auch bei einigen. Damit muss man ganz einfach rechnen. Aber an diesem Nachmittag ging mir etwas mehr. Ich bete sonst auch, dass Jesus uns begegnet. Aber da war es mehr so der Fokus, Herr Jesus, ich möchte hören, was du sagst. Egal, wer da jetzt da vorne steht. Ob das mir liegt oder nicht. Ich bin von Natur aus ein sehr kritischer Mensch. Und ich hatte ganz viele Prediger, auch in der Ausbildung. Ich möchte hören, was du sagst. Ganz egal, was da jetzt Inhalt oder Thema ist. Und es war ein besonderer Moment, denn also mir wurde mir wurde es etwas unheimlich. Unheimlich deswegen, weil ich dachte, und wenn jetzt Jesus das Gebet erhört und so ganz persönlich zu mir spricht, vielleicht ja gar nicht so angenehm. Ich wollte diese Erfahrung mal euch weitergeben, mit dem Wunsch, dass diese Bitte vielleicht auch eure Bitte werden kann, deine Bitte. Herr Jesus, egal, wer jetzt hier vorne steht. Und das kann an der Art liegen, an früheren Erfahrungen, am Alter, am Typ. Es gibt da so vieles. Aber dann erwarte ich eigentlich immer was von der Predigt. Aber eigentlich geht es darum, dass Jesus mir begegnen kann. Und mein Gebet ist ganz oft, auch vorhin, so wie damals an Pfingsten. Bei der Pfingstpredigt des Petrus, da saßen ganz viele mit ganz anderen Sprachen. Und der Geist Gottes übersetzt es in die Sprache dieser Menschen. Jeder hat es verstanden. Und das ist mein Gebet, dass ihr Jesus begegnet. So wie ein Pfarrer mal gebetet hat, Herr, verbirg mich hinter deinem Kreuz. Und dass Jesus zu dir in deiner Lebenssituation sprechen kann. Der Abschnitt aus dem Neuen Testament, über den ich sprechen möchte, steht in Markus, Kapitel 4 von Vers 35. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren. Sie ließen das Volk stehen oder gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass es schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und wie das ein Sturm so macht, nicht? Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und Jesus sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern, warum seid ihr so furchtsam? Feige, steht da. Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sie sprachen untereinander, wer ist der, dem auch Wind und Meer gehorsam sind? Ich denke, dass diese kleine Szene allen bekannt ist. Es gibt viele Bilder, die diese Szene bildlich wiedergeben, in ganz unterschiedlicher Form, noch im Sturm, davor, danach. Eine kleine Szene, die meines Erachtens ganz viel über unser Leben mit Jesus deutlich macht. Für Jesus war es ein langer Tag gewesen, mit vielen Gesprächen, Heilungen und vielleicht auch Auseinandersetzungen. Und er war ja auch ganz Mensch, wurde müde, erschöpft. Sie sind oben am See, am Ufer des Sees Genezareth, und so wahrscheinlich gegen Abend sagte er zu seinen Jüngern, wir müssen hier mal raus. Sie steigen ins Boot, so wie sie sind, und rudern weg. Er braucht einfach mal Pause, er braucht Erholung, er braucht einfach mal Luft. Und unterwegs geraten sie in einen großen Sturm. Diese kleine Szene ist für mich auch so durchsichtig für das Leben als Christ. Jesus hatte diese Männer, die seine Jünger waren, berufen. Wenn du hier bist und du bist Christ, dann denkst du wahrscheinlich, du hast dich entschieden, aber eigentlich hat Jesus dich berufen. Du hast ja gesagt. Und ich hatte noch was anderes überlegt, aber ich dachte, das ist zu anstrengend, wenn ich jetzt hier verschiedene Beispiele so bringe. Christsein, das bin nicht ich für mich und ich glaube und deswegen bin ich Christ, sondern Christsein, und das wird hier deutlich, bin ich in Gemeinschaft mit Jesus. Jesus beruft und die Jünger gehörten jetzt zu ihm. Sie waren nicht Jünger an sich irgendwo, sondern sie waren Jünger, weil sie mit Jesus waren. Und du bist nicht Christ alleine so für dich, sondern Christ bist du, wenn du in Gemeinschaft mit Jesus lebst. Es ist nicht der normale Gedanke, das normale Bewusstsein. Oft denken wir, ich bin Christ so für mich, weil ich glaube. Wir haben Formulierungen, wenn wir weiterdenken, die das ja eigentlich sagen. Ich habe Jesus angenommen. Und wenn ich Jesus annehme, dann ist er mein Herr. Und dann gehören wir zusammen. Ich gehöre dann zu ihm. Das wird hier zunächst mal deutlich. Christsein heißt in der Gemeinschaft mit Jesus sein. Und jetzt sagt Jesus, jetzt lass uns von hier mal weggehen. Brauchen wir etwas Abstand. Und dann steigt er ins Boot. Und weil die Jünger ja zu Jesus gehören, deswegen steigen sie ins Boot. Mit Jesus im Boot sein. In deinem, ich denke, wir können das ganz persönlich sagen, wenn du mit Jesus lebst, wenn er dein Herr ist, dann ist er bei dir in deinem Lebensboot. Und in der Regel sind wir das auch mit anderen. Du bist nicht allein. Und mein erster Punkt wäre dann, und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann kann es so sein, wie es hier geschildert wird, mit Jesus in den Sturm. Mit Jesus leben heißt nicht, ein nettes, unbeschwertes Leben zu haben, frei von Anstürmen, sondern dann können wir, genau wie manche andere, in Stürme kommen. Der Sturm damals, das war eine Besonderheit, weiß nicht, ob ihr euch in Geografie so auskennt, ich jetzt nicht unbedingt, aber da so ungefähr. Der See Genezareth liegt im Norden Israels und nach Osten. Wenn ich es so mache, ist es natürlich von mir aus nach Osten, für euch so. Das sind die Golanhöhen, Jordanien. Und der See Genezareth liegt 205 Meter unter Meeresspiegel, sehr tief. Und da kann es schon immer wieder und kommt es immer wieder vor, dass ich über den Golanhöhen weiter hinten einen Sturm entwickelt, den man da unten ja gar nicht sehen kann. Und der kommt und fällt dann mit aller Wucht auf den See Genezareth. Meterhohe Wellen. Und selbst die gewohnten Fischer hier vom See Genezareth, die wissen, das kann das Ende werden. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs und sie kommen in den Sturm. Mit Jesus unterwegs zu sein, heißt, dass wir in ganz große Krisen kommen können. Das bewahrt uns nicht vor Ereignissen unseres Lebens, die uns wirklich durcheinander wirbeln. Und was ist mit Jesus? Jesus ist hundemüde. Er war ganz Mensch, total erschöpft. Und er war, nachdem sie losgerudert waren, war er einfach auf dem Kissen des Bootsmanns, war er eingeschlafen. Und er bekommt irgendwie gar nichts mit, nichts mit von diesem Sturm. Und die Jünger kommen immer mehr in Panik. Eine Welle nach der anderen überrollt sie. Wir werden nachher ein Lied singen, in dem es um diese Wellen geht. Wellen der Angst, Wellen der Sorge, Wellen des Leides überrollen mich. Die ziehen nach unten, die machen mich fertig. Krisen in der Ehe. Man kann hier so ganz brav sitzen. Und ich denke an ein Ehepaar. Die saßen immer so in der zweiten oder dritten Reihe. Immer schön nebeneinander. Bis mich der Mann eines Tages anrief und sagt, können wir mal reden? Und dann haben wir uns getroffen und erzählte, dass ihre Ehe eigentlich kaputt ist. Wie viele Stürme waren da in dieser Beziehung schon? Vielleicht gibt es Krisen an der Arbeit, gesundheitliche Krisen, wirtschaftliche Krisen. Man weiß nicht, wie man finanziell über die Runden kommt. Sorgen über Kinder oder Enkel. Es gibt so vieles, was uns an Wellen überrollen kann, überspülen kann. Und dann glaubt es sich nicht mehr so selbstverständlich. Eben, dann kann man hier sitzen und man ist gar nicht so glücklich oder fromm oder so ruhig, wie man das hier von außen dann auf dem Gesicht so vorgibt. Mit Jesus unterwegs zu sein, schützt uns nicht vor diesen Stürmen. Ich denke, das ist so das Erste, was uns klar werden muss. Da können wir in solche Stürme kommen. Wären sie am Ufer geblieben, noch nicht mit Jesus unterwegs gewesen, dann hätten sie diesen Sturm nicht gehabt. Aber sie waren mit Jesus unterwegs. Und sie kommen in diesen Sturm. Ein württembergischer Landesjugendpfarrer, sie hatten einen Sohn, er erzählt, er war abends mit seinem Fahrrad unterwegs, noch zu einem Gartenfest. Und ein betrunkener Autofahrer hat ihn übersehen und fährt ihn an. Er wird in die Klinik gebracht, ganz viele auch in der Gemeinde beten. Und nach einer Woche stirbt er. Unsere persönlichen Belastungsgrenzen, wie wir so Stürme verkraften können, sind sehr unterschiedlich. Und ich denke, solange wir meinen, ach, das schaffe ich schon, dann haben wir uns noch nicht kennengelernt. Ein Petrus war doch nicht großmäulig, aber er war zutiefst überzeugt. Er wollte mit Jesus leben. Und es war ihm ernst, wenn er sagte, und wenn alle gehen, dann bleibe ich da. Bin bereit, für dich zu sterben. Er kannte sich nicht. Und ich denke, wir kennen uns auch nicht. In so Krisen sind wir nicht so tapfer. Der Glaube der guten Tage, der ist meistens nicht sturmfest. Unser Vertrauen zu Jesus kann in Schwierigkeiten, um im Bild zu bleiben, ganz schnell über Bord gehen. Und dann sehen wir nur noch die Wellen, nur noch das, was uns fertig macht, was uns die Luft zum Atmen nimmt. Nein, wir stecken das nicht weg. Dann sitzt man hier vielleicht und dann werden so geistliche Lieder gesungen. Vielleicht ist man so abhängig, dass man mitsingt, obwohl innerlich alles dagegen schreit. Und sonst hält man einfach den Mund und sagt, ey, das kann ich nicht mehr singen. Wie kann uns die Extremsituation der Jünger damals vielleicht helfen? Das zweite Punkt, also das erste mit Jesus unterwegs und mit Jesus in den Sturm. Und jetzt die Not im Sturm. Das ist ja das Verrückte an dieser Geschichte. Und sagen wir mal so, das ist der Nachteil, wenn man diese Geschichte kennt. Man kriegt so die Dramatik gar nicht mit. Jesus schläft. Die Jünger kämpfen um ihr Leben. Und Jesus schläft. Er macht nichts. Wie gesagt, vielleicht ganz tief erschöpft und Tiefschlafphase, menschlich gesprochen. Der Sturm tobt, das Wasser im Kahn steigt und Jesus schläft. Schläft, so heißt im Lied, als hätte er in seinem Sinn deiner dich sich begeben und solltest du für und für in Angst und Nöten schweben. Als frage er nicht nach dir. Das ist für Christen eine ganz besondere Anfechtung. Ich glaube an Jesus. Ich habe das auch anderen gegenüber schon gesagt. Und jetzt bin ich in einer großen Krise. Jetzt habe ich enorme Schwierigkeiten. Und andere sehen das auch. Und Jesus macht nichts. Er macht einfach nichts. Alleingelassen. Ich kämpfe um mein Leben und er macht nichts. Ich kriege die Diagnose vom Arzt, die mich völlig runterzieht und ich empfinde keinen Trost. Als ginge das überhaupt nichts an, das wäre gar nicht da. Ja, es ist im Psalm 77, hat Gott vergessen, gnädig zu sein. Ich knotter da hier so vor mich hin. Was in dieser Szene deutlich wird, Jesus kann ganz anders sein, zum Beispiel bei den Jüngern, als sie ihn bisher kennengelernt haben. Er kann auch in unserem Leben ganz anders sein, als wir ihn bisher kennengelernt haben. Dieser Jugendpfarrer, dessen Sohn da umgekommen ist, er sagt, seitdem hat sich mein Glaube verändert. Meine Gebete enthalten immer auch Fragen und Zweifel. Es fällt mir schwer, die in der Jugendarbeit so beliebten Lobpreislieder mitzusingen, die einen Gott loben, der souverän herrscht und alles zum Besten führt. Das Wasser stand den Jüngern wirklich bis zum Hals. Sie schreien zu Jesus. Kümmert es sich nicht, Wer weiß, wie viele Psalmen es gibt? Also 3 Fehler sind möglich. Ist natürlich auch fies, ne? Ich weiß es und dann kann man gut fragen. Gell? Ja. Das ist also eine reine Schulfrage. Jetzt, ich hoffe, ihr kommt euch nicht doof vor. Weiß jemand zufällig? 150. Und das frage ich jetzt nicht. 1/3 sind 50. Ich habe es nicht nachgezählt, aber es soll ungefähr 1/3, also 50 Klagepsalmen geben. Das ist also nichts Ungewöhnliches. Es gehört dazu. Und diese Jünger machen Mut, wenn wir in solcher Situation sind, dass wir die nicht fromm vertuschen. Na, wie geht's? Ja, danke, ganz gut. Und eigentlich denkt man beschissen. Doch, man kann das sagen. Und man kann das im Gebet auch Jesus sagen. Die Jünger gebrauchen hier sicher keine frommen Formulierungen. Die schreien um ihr Leben. Und das kann man auch in diesen Klagepsalmen lesen. Hast du mich vergessen? Sagt einer. Weißt du gar nicht mehr, wie es uns geht? Du gibst uns unseren Feinden preis und machst nichts. Wir können doch zugeben, dass unser Glaube nicht stark ist. Der Sturm hat Jesus nicht geweckt, aber der Notschrei der Jünger, der hat ihn geweckt. Und dann steht er auf in diesem wankenden Boot. Er steht und, also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, ja, er gebietet diesem Sturm und der Sturm hat nichts anderes zu tun, als aufzuhören. Was für ein Bild, was für ein Kontrast. Zuerst ist Jesus eben ganz Mensch diesem Sturm ausgeliefert und dann steht er auf und dann wird deutlich, wer die Macht hat, wer das Sagen hat. Auch in deinem und in meinem Leben. Erst bedrohen ihn die Wellen, jetzt bedroht er sie. Jesus ist wirklich der Herr, nicht die Wellen. Und wenn dein Leben Jesus gehört, dann ist er der Herr deines Lebens. Und nicht das, was dein Leben jetzt vielleicht ganz durcheinander bringt. Und dann, man hat den Eindruck, dann ist jetzt eine große Stille. Das Meer ist ruhig, das Boot schaukelt noch ein bisschen. Die Jünger sitzen wie begossene Pudel im Boot, können das wahrscheinlich gar nicht fassen. Man könnte sagen, eine tolle Geschichte, die könnte in der Bibel stehen. Ende gut, alles gut. Nein, der nächste Sturm kommt wahrscheinlich. Und darauf zielt mein letzter Punkt, also mit Jesus in den Sturm, die Not im Sturm, dass Jesus nichts gemacht hat. Und jetzt die Frage nach dem Sturm. Jesus guckt seine Jünger an und sagt, wo ist euer Vertrauen? Warum seid ihr so kleingläubig? Sie haben zwar an Jesus geglaubt, aber nicht, dass er mit dem Sturm fertig wird. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Als Jugendlicher, ich komme ja eigentlich aus einem nicht christlichen Hintergrund, aber als ich dem CVM so langsam so dazu kam, ging ich auch sonntags in diesen Gottesdienst der Kirche. Da hatten wir einen gläubigen Pfarrer. Und der muss an einem Sonntag mal ganz anschaulich hier drüber gesprochen haben und eben, dass die Jünger so kleingläubig waren und so. Ich bin ja eigentlich ein ängstlicher Mensch und schüchtern. Aber da habe ich mich wirklich mal getraut, beim Ausgang dem Pfarrer zu sagen, ja, was hätten die Jünger sonst machen sollen? Das war mir so schleierhaft, was hätten die denn machen sollen? Und in die Richtung geht ja das, was Jesus sagt. Wo ist denn euer Vertrauen? In diese Frage schwingt meines Erachtens Enttäuschung mit. Jetzt war Jesus doch schon eine ganze Weile mit ihnen unterwegs. Sie haben erlebt, wie er gehandelt hat, wie Gott durch ihn gewirkt hat. Der hatte eigentlich gedacht, es wäre mehr da. Warum habt ihr Angst gehabt? Wo ist denn euer Vertrauen? Hat Gott aufgehört, Gott zu sein? Mein Vater ist Gott, er hatte alle Macht und deswegen konnte ich schlafen, auch im Sturm. Ich wusste mich in seine Hand geborgen. Und gleichzeitig denke ich, möchte Jesus durch diese Frage Vertrauen wecken für kommende Stürme. Ich war doch mit im Boot. Ich teile doch euer Leben. Ich teile auch eure Stürme. Und nimm es ganz persönlich, wenn du mit Jesus lebst, dann ist er in deinem Boot. Er teilt dein Leben. Und wenn er sagt, ich bin bei euch alle Tage, dann gilt das auch ganz persönlich, ich bin bei dir alle Tage. Auch in den Tagen, wenn es dunkel ist, wenn es stürmisch ist, wenn kein Licht mehr zu sehen ist. Ich denke, es wird nie selbstverständlich. Wir können hier diese kleine Begebenheit, die können wir jetzt lesen, wir hören jetzt hier was drüber, aber selbstverständlich wird das nicht. Und dadurch hast du es auch noch nicht in deinem Leben. Wir brauchen das, dass wir außerhalb einen Punkt haben, eine Orientierung. Suchen wir nicht in uns. Mir wird immer ganz komisch, wenn einer sagt, ja, ich habe da noch Glauben, dann brauche ich einen starken Glauben. Also der Glaube der Jünger, der wurde hier über Bord gespült. Also wenn es auf meinen Glauben ankommt, dann lege ich nicht meine Hand ins Feuer für mich. Wir brauchen etwas außerhalb. Ich möchte zum Schluss mal einige Punkte oder auch Texte noch reinbringen, die mich persönlich schon länger begleiten. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass sie auch euch was sagen, aber vielleicht. Das eine ist zunächst mal ein Bild, ein Holzschnitt. Hat den schon jemand mal gesehen? Schaut es euch einen Augenblick mal an, was ihr seht, was euch auffällt. Also so Holzschnitte, so Bilder versuchen ja etwas auf bestimmte Punkte zu konzentrieren. Und hier, man sieht alles zusammengerafft, alle nach vorne zu Jesus hin, man sieht ihre Not, ihr Schreien. Das Wasser steht ihnen da wirklich schon bis zum Hals. Was nicht stimmt, also das geraffte Segel und so ist ja dann mit dem Masten eben als Kreuz dargestellt. Dieses Kreuz müsste eigentlich so stehen. Und ich denke, das ist eine zentrale Aussage des Künstlers, dass er das gerade stehen lässt. Und das ist für mich die eigentliche Botschaft. Dieses Kreuz, die unverbrüchliche Liebe Gottes, die bleibt. Auch wenn der Sturm meines Lebens, auch das, was mich jetzt so durcheinander wirbelt und so fertig macht, was mich kein Land mehr sehen lässt, auch wenn das alles nur noch trostlos und ausweglos erscheint, seine Liebe zu mir bleibt. Unverbrüchlich. Ein Berliner Professor, ein Pfarrer, Helmut Kollwitzer, auch ein führender Mann, bekennende Kirche im Dritten Reich, der schreibt zu diesem Text und dann auch dem Bild: Was ist das Schweigen und Schlafen Jesu anders als eine große Predigt? Es hat keine Not. Kann der Herr schlafen, so ist die Rettung schon sichergestellt. Du schaukelst noch auf den Wellen und dein Schiff wird hin und her geworfen. Er lässt dich vielleicht lange in der Bedrängnis des Sturms. Aber dass er schweigt und schläft, ist kein Zeichen seiner Lieblosigkeit, sondern seiner Sorglosigkeit. Es hat keine Not. Nehmt diesen schlafenden Jesus nicht als Grund zur Anfechtung und am Zweifel, sondern als Grund zum Trost. Hört ihn sagen, wenn ihr die Wellen sehr hoch gehen seht, es hat keine Not, denn seht, ich kann schlafen, ich, der ich euch lieb habe. Wir brauchen das gerade in diesen Krisenzeiten, persönlichen Krisenzeiten, dass wir immer wieder diesen Punkt außerhalb haben. Also ich habe das mal als Kind gelernt, es wurde mir gesagt, wir hatten bei uns in Frankfurt da in der Nähe einen Platz, wo immer dann Zirkus und diese ganzen Schaubuden und so waren. Da war auch Karussell, da ist mir schwindelig geworden. Und dann wurde mir gesagt, du musst, wenn du da so rumwirbelst, du musst außerhalb dir einen Punkt suchen. Dann wird einem nicht schwindelig, wenn ich nur vor mich hingucke. Wir brauchen dieses Wort, ganz persönliches Wort der Bibel immer wieder. Vielleicht aufgeschrieben. Vorhin war der Psalm 23. Ich verändere für mich manchmal diesen ersten Vers. Normal heißt es ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich sage das für mich manchmal so, der Herr ist mein Hirte, das wird mir nie mangeln. Egal in welchem Sturm oder Hirte Schaf, wie abseits oder mit welchen Schmerzen ich zu kämpfen habe, mit welchen Fragen oder Schwierigkeiten, das wird mir nie mangeln, dass er mein Hirte ist. Und in Römer 8, am Ende, dem zentralen Kapitel des Römerbriefs, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das heißt, Jesus ist die personalisierte Liebe Gottes, die Liebe Gottes in Person. Und als Christ ist Jesus mit dir verbunden, in einem Boot. Und kein Sturm wird dich davon scheiden können. Da kann mein Glaube vielleicht über Bord gehen, aber Jesus bleibt. Mal etwas zugespitzt gesagt, wenn ich untergehen würde, geht er mit unter. Er lässt mich nicht. Zum Schluss möchte ich noch was lesen. Ich habe diese Predigt jetzt so 2, 3 Texte, mehr als ich sonst irgendwie habe, aber die begleiten mich schon ganz lange. Also einmal dieses Bild und der Text dazu von Kollwitzer: Es hat keine Not. Jesus ist da. Kennt jemand von euch den Namen Hans-Peter Wolfsberger? Hans-Peter Wolfsberger ist Pfarrer. In der Zeit, als wir in Freiburg waren, da war er Pfarrer in Staufen, das ist nicht allzu weit weg, ein bisschen südlich. Und in diesen Jahren haben wir uns kennengelernt und befreundet. Und vor 2, 3 Jahren, ich hatte eine Bibelwoche im Allgäu in einem christlichen Ferienhaus. Und in einer Pause gehe ich da in die kleine Bibliothek und da waren auch Zeitschriften ausgelegt, auch aufatmen. Und ich blätter da drin und sehe so Artikel Hans-Peter Wolfsberger. Und da denke ich, guck mal, was er schreibt. Und ich lese euch mal einen kleinen Auszug davon vor. Ich weiß auch nicht, was noch kommt. Es mag entlastend sein, in gesunden und sorglosen Tagen eine Aussicht zu haben, mit der man sich die Zukunft vorstellen kann. Wir wissen, wo wir hingehen, sagen manche unter den Christen. Es klingt dann, als hätten sie das in der Tasche. Aber ich habe es bei Sterbenden gesehen und kenne es selbst auch. Auf einmal können solche Gewissheiten bröselig werden, wackelig. Und dann ist das, was in guten Tagen behauptet wurde, auf einmal ungewiss. 3 Operationen hatte ich in der letzten Zeit durchzustehen. Vollnarkose, gute Ärzte, fähige Schwestern und doch Angst macht das auch. Wie gesagt, es ist gut, seinen eigenen fliehenden Gedanken und Gefühlen einen Halt geben zu können. Etwa durch eine Liedstrophe, die ich glaubend sagen kann, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Aber noch hilfreicher fand ich das behältliche Sorge du, das der Mönch Don Dolindo überliefert hat. Und jetzt zitiert er etwas von diesem Mönch. Warum lasst ihr euch beunruhigen und verwirren? Also dieser Mönch, so wurde gesagt, hatte eine ganz bewusste persönliche Beziehung zu Jesus, dass er ihn teilweise hat reden hören. Und er gibt jetzt praktisch das als Text von Jesus weiter. Warum lasst ihr euch beunruhigen und verwirren? Überlasst mir die Sorge um eure Sachen und alles wird sich beruhigen. Wahrlich, ich sage euch, dass jeder wahre und vertrauensvolle und totale Akt der Hingabe an mich die Wirkung hervorbringt, die ihr so sehr wünscht und die eure dornenvolle Situation löst. Sich mir hinzugeben heißt, nicht sich ängstigen, sich beunruhigen und verzweifeln und dann ein erregtes Gebet an mich zu richten, damit ich euch beistehe. Sich mir hingeben heißt vielmehr, gleichsam die Augen der Seele ruhig schließen und sich mir überlassen, damit ich allein euch ans andere Ufer trage, wie schlafende Kinder auf den Armen der Mutter. Das, was euch durcheinander bringt und sehr schadet, ist euer Grübeln, Nachsinnen, euer sich Sorgen und Abquälen in der Annahme, um jeden Preis alles selbst tun zu müssen. Wie vieles bewirke ich doch, wenn die Seele sich an mich wendet, während sie voller Vertrauen sagt, sorge du, die Augen schließt und in mir ruht. Und Pfarrer Wolfsberger schließt dann ganz sicher, was Menschen durchstehen, wenn es aufs Ganze geht, das habe ich nicht zu bewerten. Wenn die Not drängt, bedrängend wird, wenn das ganze Arsenal von Schwäche und Einsamkeit sich auftut. Nun, wenn Gott sich dann nicht selbst erweist, weiß ich keinen Ersatzweg. Ich hoffe, dass ich selber bis dahin aber eingeübt habe zu sagen, sorge du und mich dabei loszulassen, heute und für ganz. Ich habe das jetzt nicht zitiert und gebracht, weil der Hans-Peter Wolfsberger das geschrieben hat, sondern weil diese Texte von Gollwitzer und auch hier von Dolindo, ich habe dann noch mehr darüber lesen können, mich seitdem begleiten. Und ich in ganz vielen Situationen, schwierigen Situationen, immer wieder dann sagen kann, Herr Jesus, sorge du, ich will dir vertrauen. Und ich habe oft erlebt, wie Jesus gesorgt hat. Amen. Ich darf euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Wir haben das gesungen, Herr Jesus, aber der Herr ist immer noch größer. Aber du kennst uns und du weißt, dass zu singen hier ist eine Sache, es zu leben das andere. Und so bitte ich dich für uns, in den ganz verschiedenen Lebenssituationen, in denen auch meine Geschwister hier sind, schenk, dass sie dir vertrauen und dass sie dir sagen und ich bitten, sorge du. Und dir sagen, ich vertraue dir. Gib du dieses bewusste Leben mit dir, du im Boot unseres Lebens. Und du lässt uns nicht untergehen, egal ob unser Glaube über Bord geweht wird. Du hältst fest, du bleibst und dich beten wir an. Und in dem Gebet, das du uns gelehrt hast, können wir unsere persönlichen Anliegen unterbringen und die Anliegen deines Reiches. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Segen Gottes ist die Zusage, dass er bei dir in deinem Leben, in deinem Boot bleibt. Und so segne dich der Herr, der behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.